Studiencheck, Fachdidaktik für die Praxis. Ein Podcast der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik der QALIS, dem Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Johanna Gesang, Referentin an der QALIS und
Oliver Geister, Lehrer und pädagogischer Mitarbeiter an der QALIS in NRW.
Und heute ist uns Heiko Krabbe per Videokonferenz zugeschaltet, den wir ganz herzlich begrüßen. Heiko Krabbe ist Professor für Physikdidaktik an der Ruhr-Universität Bochum und hat zuvor mehrere Jahre als Studienrat an einem Gymnasium gearbeitet. Herr Krabbe, wie würden Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Was gibt es zu Ihrer Person noch zu ergänzen?
Ja, eigentlich nicht viel. Sie haben schon das Wesentliche gesagt. Ich bin, habe erst in Dortmund Physik studiert, habe auch in der Fachphysik promoviert, bin dann aber aufs Lehramt umgeschwenkt, habe Referendariat gemacht, bin damals nicht direkt in den Schuldienst gekommen, sondern habe da noch eine Schleife nehmen müssen, aber dann doch noch geklappt. Danach bin ich als Abgeordnete Lehrkraft an die Universität wieder zurückgekommen und habe darüber den Weg dann eben auch an die Universität gefunden, jetzt auf die Professur für Physikdidaktik in Bochum.
Wir gehen einmal zurück zum Anfang Ihrer Bildungsbiografie. Wie haben Sie denn Ihre eigene Schulzeit erlebt?
Das verklärt man natürlich in dem Rückblick immer ein wenig. Ich muss sagen, ich beziehe das mal direkt jetzt auch auf den Physikunterricht. Mein Physikunterricht in der Mittelstufe war eher, sagen wir mal, mittelmäßig. Dass ich mich dann trotzdem für einen Physikleistungskurs entschieden habe, war im Nachhinein ein Glücksfall. Und da habe ich eben einen sehr guten Lehrer bekommen am Nachbargymnasium, weil die Leistungskurse eben von zwei Gymnasien zusammengelegt wurden. Und das hat mich dann doch sehr beflügelt, auch mit Physik weiterzumachen.
Wurde da dann auch der Wunsch geweckt, schon in die Physik zu gehen und später Physikprofessor zu werden?
Nee, so weit habe ich nicht gedacht, tatsächlich. Also glaube, der Gedanke war damals, dass eben Physik spannend ist, Atomphysik insbesondere, also was die innere Natur zusammenhält. Das waren so Themen, die mich sehr interessiert haben. Auch eher so ein philosophischer Aspekt möglicherweise, also eine Naturerkenntnis. Und das hat mich eben beflügelt, dann Physik zu studieren. Wenn man dann so im Studium ist, dann ist man natürlich erstmal so ein bisschen ernüchtert, weil man sehr viel Mathematik, sehr viel Details und so weiter dann eben auch verarbeiten muss und die großen Perspektiven einem so ein bisschen verloren gehen. Und das war eigentlich das Schöne, als ich wieder zurückgegangen bin in die Didaktik, dass man diese Perspektive dann auch wieder mehr wahrnimmt.
Ein Schwerpunkt Ihrer Forschung bezieht sich auf die Lernprozesse im Physikunterricht, die Sie in den sogenannten Tiefenstrukturen des Unterrichts verorten. Was genau sind Tiefenstrukturen? Wodurch unterscheiden sie sich von Sichtstrukturen? Und warum ist es eigentlich so wichtig, diese Unterscheidung zu treffen?
Ja, also wir unterscheiden eben zwischen den Sichtstrukturen, also das, was direkt beobachtbar ist, und den darunterliegenden Tiefenstrukturen, wobei es zurzeit eine sehr aktive Diskussion gibt, was denn alles zu den Tiefenstrukturen zählt. Die Annahme ist eben, dass die Tiefenstrukturen die Qualität des Unterrichts ausmachen, während die Oberflächenstrukturen eben, so wie OSA das zum Beispiel sagt, eine Orchestrierung der Tiefenstruktur sind. Nun gibt es verschiedene Qualitätsmerkmale für Unterricht. Da gibt es ja auch ganze Listen von Hilbert Meyer zum Beispiel oder anderen. Und da tauchen eben so einige Faktoren immer wieder auf. Da ist so etwas wie Zielklarheit zum Beispiel oder eine gute Struktur des Unterrichts. Und das sind eben so Tiefenstrukturelemente, die man erst indirekt quasi auch wahrnimmt und die dem Unterricht zugrunde liegen soll. Es gibt jetzt verschiedene Meinungen darüber, was zu den Tiefenstrukturen zählt. Unter anderem wird da kognitive Aktivierung genannt, auch so ein bisschen Classroom-Management. Das ist nicht das, was ich unter Tiefenstruktur verstehe, sondern wir verstehen Tiefenstrukturen das, was eben OSA, ein Schweizer Pädagoge, darunter versteht, nämlich eine Basisstruktur des Unterrichts orientiert an unterschiedlichen Lernprozessen. Das hat auch was mit Zielklarheit zu tun, weil OSA eben sagt, es gibt unterschiedliche Ziele im Unterricht, also zum Beispiel Erfahrungswissen aufzubauen oder Konzeptwissen aufzubauen oder Problemlöse Kompetenz aufzubauen. Und je nachdem, welches dieser Ziele man verfolgt, braucht man eben eine etwas andere Unterrichtsstruktur. Und das unterscheidet diese Modelle von OSA auch etwas von dem Lehr-Lern-Modell, was zum Beispiel Leisen anführt, weil Leisens Modell sozusagen ein Modell ist, unabhängig vom Lernziel, während OSA eben ganz klar sagt, wir haben hier bestimmte kognitive Schritte, die wir gehen müssen, um so einen Lernprozess zu vollziehen und dafür dann eben auch zu jedem Lernziel auch einen entsprechenden Prozess oder eine entsprechende Unterrichtsstruktur vorschlägt, wie das eben optimalerweise aussehen könnte.
In Ihrer Forschung schauen Sie sich die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler ganz genau an, vor allem die einzelnen Lernschritte im Physikunterricht. Was sind das denn für welche?
Ja, wie ich schon sagte, hier geht es um Zielklarheit. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Lernschritte, je nachdem, welches Ziel wir verfolgen. Und das ist eben auch sehr wichtig. Also wir haben ja auch eine Lehrerfortbildung mal durchgeführt und auch positiv evaluiert, wo es auch unter anderem darum ging, die Unterrichtsziele einer einzelnen Stunde erstmal klar zu machen. Das ist häufig der erste Schritt, auch bei unseren Studierenden, wenn wir mit denen eben so Unterrichtsplan oder Ähnliches machen, dass wir eben feststellen, dass eine Unterrichtsstunde oft mehrere konkurrierende Ziele verfolgt und den Schülerinnen und Schülern nicht so richtig transparent ist, was ist jetzt eigentlich das Kernanliegen dieser Stunde. Und das heißt, das wäre immer der erste Schritt, die richtigen Ziele oder das relevante Ziel zu identifizieren, sodass man das wirklich in den Fokus nehmen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal Konzeptbilden nimmt, was ja eins der Basismodelle ist, was für den Physikunterricht auch sehr wichtig ist, weil es ja darum geht, Schülerinnen und Schüler in physikalische Konzepte einzuführen, dann hat man eben so eine klare Struktur, die nach einer Motivationsphase damit beginnt, dass man das relevante Vorwissen für das Konzept wieder wachruf aktiviert, dann an einem Beispiel, Prototyp, dieses Konzept durcharbeitet, um es eben erstmal sehr konkret auch klar zu machen. Dann kommt eine Phase der Abstraktion, wo man versucht eben aus diesem Prototyp heraus die relevanten Merkmale des Konzepts herauszuarbeiten. Dann gibt es eine Übungsphase, wo eben das Konzept angewendet wird in anderen Kontexten, in anderen Situationen. Und am Ende sollte auch eine Phase des Transfers und der Vernetzung stehen, wo man eben über den konkreten Unterrichtskontext hinaus sich eben auch überlegt, welche Relevanz hat das für den Alltag oder wie steht das im Zusammenhang mit anderen, auch aus dem Fach kommenden Inhalten, wo stehen da Verbindungen und wie kann man das miteinander vernetzen. Das wäre so eine typische Struktur für einen konzeptbildenden Unterricht.
Ein wichtiger Punkt bei Lernprozessen ist ja auch der Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Haben Sie denn den Eindruck, dass es heutzutage ein bisschen schwieriger geworden ist, diesen Bezug herzustellen? Zum Beispiel, weil immer weniger Leute noch einen Dynamo am Fahrrad haben und stattdessen alles batteriebetrieben ist?
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Unsere Schülerinnen und Schüler leben zunehmend in einer digitalen und damit auch in einer virtuellen Welt. Und haben oft diese Primärerfahrung gar nicht mehr, die man vielleicht auch für den Physikunterricht braucht. Wie Sie schon sagten, Dynamo gibt es gar nicht mehr so. Heute ist es ja auch leider so, dass viele Dinge gar nicht mehr so einfach zu durchschauen sind, weil sie eben integrierte Schaltung Ähnliches haben. Man kann auch heute gar nicht mehr so einfach sein Fahrrad selbst reparieren. Das ist schon eine kleine Kunst, weil es eben sehr viel mehr Technik beinhaltet. Und man wird mehr und mehr zum Anwender der Technik und weniger, man durchdringt sie halt immer weniger. Das ist so der eine Aspekt der Kontextorientierung, der uns das Leben schwer macht, dass wir eigentlich diese Technik gar nicht mehr im Unterricht so vermitteln können, dass man sie im Detail verstehen kann. Das andere sind aber eben auch die primären Naturerfahrungen, dass man eben nicht mehr so viel rausgeht, vielleicht auch nicht mehr so viel in der Natur sich bewegt, wie man das früher gemacht hat und dadurch auch eben wesentliche Beobachtungen oder Erfahrungen nicht mehr die eine Rolle spielen. Also ich sag mal, der klassische Elektronikbaukasten, mit dem ich vielleicht noch gespielt habe, so etwas ist zumindest bei meinen Kindern out. Sowas machen die nicht mehr. Und das heißt natürlich, dass auch Schülerinnen und Schüler mit solch einem Erfahrungswissen über elektrische Schaltkreise oder Ähnliches eben nicht mehr in den Unterricht kommen. Und wir das eigentlich im Unterricht jetzt viel stärker in den Blick nehmen müssen, um dieses Erfahrungswissen erstmal zu schaffen. Denn nach unserer Meinung ist das erst die Voraussetzung, um Konzeptwissen aufzubauen. Bringt ja nichts, Konzepte zu entwickeln, etwas zu erklären, was man erstmal gar nicht weiß, was zu erklären ist. Also man muss ja erstmal die Erfahrung machen dessen, was erklärt werden soll. bevor man dann eben die entsprechenden Erklärungen aufbaut.
Sie sagen, guter Physikunterricht sollte sich an Lernprozessen, der Sachstruktur und an weiteren durch empirische Forschung herausgearbeiteten Gestaltungsmerkmalen des Unterrichts orientieren. Welche dieser Aspekte sind denn empirisch besonders gut belegt und sollten auf jeden Fall im Unterricht berücksichtigt werden?
Ich bleibe also nochmal bei meinen Unterrichtsstrukturen. Wir haben da Lehrerfortbildungen durchgeführt, wo wir eben durch ein Coaching von Lehrkräften versucht haben zu evaluieren, inwieweit diese Unterrichtsstrukturen nach diesen Basismodellen von OSA eben auch lernförderlicher sind als konventioneller Unterricht. Und konnten eben zeigen, dass Schülerinnen und Schüler den Unterricht deutlich strukturierter wahrnehmen und damit auch befriedigender für sich wahrnehmen. Wir konnten auch zeigen, dass dieser besser strukturierte Unterricht vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler wertvoll ist, die eben eher schwächer sind, die also mehr Orientierung, mehr Unterstützung brauchen. Für die war diese Klarheit der Strukturierung und des Unterrichtsgangs sehr, sehr wichtig. Und das hat zu einem höheren Lernerfolg geführt, verglichen mit Lehrkräften, die eben diese Strukturen nicht so gut umgesetzt haben. Also da gibt es durchaus empirische Belege, aber man muss natürlich auch immer sagen, das sind Feldstudien, also Unterrichtsstudien, die wirklich im Unterricht in der Schule stattfinden. Und solche Studien haben natürlich auch immer wieder andere Einflussgrößen, sodass man nie sagen kann, wir haben das jetzt empirisch 100% belegt. Aber es gibt eben gute Indizien zu sagen, diese Basismodelle, so wie wir sie vorschlagen, tragen zumindest zu gutem Unterricht bei. Sie sind natürlich nicht der einzige Faktor für guten Unterricht.
Sie haben jetzt Fritz Oser schon ein paar Mal angesprochen. Und inwiefern ist denn die Lernschrittabfolge, die Oser auch nennt, relevant für alle Unterrichtsfächer? Und welche dieser Lernschritte sind denn speziell für die Physikdidaktik von Bedeutung?
Ja gut, Oser ist Allgemeinpädagoge. Das heißt, er hat seine Modelle gewonnen aus Lerntheorien. Das heißt, er hat wirklich geschaut, was gibt es denn für Lerntheorien aus der empirischen, ja, lernpsychologischen Forschung und hat dann eben verschiedene Lerntypen oder Lernzieltypen identifiziert. Das sind unter anderem eben Lernen durch Eigenerfahrung, Konzeptbildung, Konzeptwechsel, Problemlösen, aber auch andere Modelle. Ich habe jetzt bewusst die vor allen Dingen genannt, die für den Physikunterricht aus unserer Perspektive relevant sind. Aber grundsätzlich ist das ein Konzept, was eigentlich auf jedes Unterrichtsfach transferiert werden kann, wobei da möglicherweise andere Lernzieltypen, zum Beispiel komplementatives Lernen, eine andere Rolle oder eine höhere Rolle spielen als vielleicht jetzt für den Physikunterricht. Also ein allgemeinpädagogisches Konzept, was eben auf lernpsychologischen Grundlagen entwickelt worden ist. Und wir haben in der Physikdidaktik gibt es da schon eine längere Forschung dazu, wo erst versucht wurde zu identifizieren, was denn da die relevantesten Lernziele und Basismodelle sein könnten. Und es sind eben genau diese drei: Lernen durch Eigenerfahrung, Konzeptbildung und das Entwickeln von Problemlösestrategien, die sich da als besonders bedeutsam zeigen, in unterschiedlicher ja, Häufigkeit im Unterricht natürlich. Und auch die Häufigkeit ändert sich so ein bisschen, je nachdem, ob man in der Unterstufe, Mittelstufe oder in der Oberstufe ist. In der Oberstufe hat man doch sehr viel Konzeptlernen, während man in der Unter- und Mittelstufe doch noch viel, viel mehr Erfahrungslernen auch eben hat. Und Problemlösen, das ist etwas, was wir nicht so oft im Unterricht tatsächlich finden. Das macht so nach unseren Beobachtungen 20% des Unterrichts vielleicht aus, weil es auch etwas ist, was erst am Ende eines Lehrgangs quasi stehen kann, wenn das Wissen gebildet ist, Erfahrungswissen, Konzeptwissen, um dann eben auch wissensbasiertes Problemlösen zu ermöglichen, weil es uns eben nicht darum geht, ein Trial-and-Error-Problemlösen zu fördern, sondern eben ein strategisch-kognitiv basiertes Problemlösen zu fördern.
Fritz Oser ist ja vor allem auch durch seine Forschung zur moralischen Entwicklung von Jugendlichen bekannt geworden. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema auch für den Physikunterricht eine Rolle spielt? Und wenn ja, welche?
Ja, wir haben ja im Physikunterricht vier Kompetenzbereiche. Das ist einmal Fachwissen, das ist Erkenntnisgewinnung, das ist Bewertungskompetenz und Kommunikation. Und gerade im Bereich Bewertungskompetenz Da gehört natürlich auch eine Form von ethischer Bewertung rein. Das war lange Zeit in der Physik nicht ganz so dominant, stärker in der Biologie, wo es um ethische Fragen der Gentechnologie und so weiter ging. Aber natürlich über das Thema Klimawandel in den letzten Jahren ist auch so eine ethische Bewertung des menschlichen Handelns da viel stärker in das Blickfeld des Physikunterrichts gekommen, sodass ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, solche Problemstellungen, das sind ja auch Zukunftsprobleme, die die Schülerinnen und Schüler betreffen und auch interessieren, solche Dinge auch im Physikunterricht zu besprechen und da eben auch aus physikalischer Sicht Grundlagen zu legen. Und zwar Grundlagen nicht nur fachlicher Natur, sondern eben auch darüber zu reflektieren, was kann naturwissenschaftliche Erkenntnis dazu beitragen und wo sind auch die Grenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnis? Auch das ist sehr, sehr wichtig, sich dessen bewusst zu machen. Die Naturwissenschaften können letztendlich ja nicht sagen, was richtig oder was falsch ist, im Sinne von, was die richtige politische Entscheidung ist. Sie können halt nur auf Dinge, auf ja, Entwicklungen aufzeigen, die wir beobachten, auf die wir eben reagieren müssen. Und was dann da die richtige Entscheidung ist, das ist dann sicherlich ein Diskussionsprozess, den man im Unterricht auch führen sollte.
Wir kommen jetzt noch zu einem anderen Themenschwerpunkt. Und zwar ist ein anderer Schwerpunkt Ihrer Forschung ja auch, dass Sie sich um die sprachliche Vermittlung im Rahmen des Physikunterrichts bemühen und das näher untersuchen. Und ich habe mir als Nichtphysiker mal das Physikbuch meines Sohnes für die 6. Klasse angesehen. Das trug den Titel Impulse Physik. Und ich fand das Buch sehr interessant und durchaus schülerorientiert gestaltet. Aber sprachlich fand ich die Erklärung und Beschreibung manchmal ein bisschen trocken und für 12-Jährige zum Teil auch sehr komplex, also weit weg von der Alltagssprache. Ist das notwendig?
Ja, das ist jetzt die Frage der Sprachen im Unterricht, also auch im Physikunterricht. Da gibt es ja durchaus eben Unterscheidungen zwischen eher bildungssprachlicher Sprache, also Bildungssprache und Fachsprache zählt da rein, die vom Charakter eher so schriftsprachlich ist und dann eher der schülernahen Sprache, Alltagssprache, Unterrichtssprache, die eher so einen mündlichen Charakter hat. Ja, und da gibt es unterschiedliche Ansätze, diese verschiedenen Sprachen auch im Unterricht zueinander in Bezug zu setzen. Es gibt zum Beispiel die Aussagen, die gehen noch auf Wagenschein zurück, dass eben die Alltagssprache die Sprache des Verstehens sei. In der Alltagssprache, die auch nicht so hochpräzise ist, finden Aushandlungsprozesse über Bedeutungen statt. Und das ist eben die Sprache des Lernens in gewisser Weise, während eben die Fachsprache hochpräzise ist, weil sie eben eindeutige Verwendung der Begriffe hat, auch eben versucht, Dinge möglichst eindeutig und präzise zu formulieren. Das aber verhindert, dass man eben ja sozusagen einen Spielraum in der Verwendung dieser Begriffe hat. Das heißt, das kann man nicht wirklich aushandeln, sondern das Aushandeln dieser Begriffe muss in der Alltagssprache eigentlich erfolgen. Und jetzt gibt es eben verschiedene Meinungen, wie man aus der Alltagssprache, in der auch unser Erfahrungswissen formuliert ist, in die physikalische Fachsprache, in der vor allen Dingen das Konzeptwissen formuliert wird, eben übersetzt. Wagenschein war noch der Meinung, dass man sozusagen aus der Alltagssprache die Fachsprache entwickeln kann. Neuere Forschung geht aber eigentlich davon aus, dass das zwei disjunkte Sprachbereiche sind, die auch nicht miteinander vereinbar sind, ja, weil sie eben Vokabeln auch anders verwenden und dadurch eben auch andere Bedeutung bei den gleichen Begriffen haben. Also der Kraftbegriff ist so ein Standardbeispiel, was wir im Physikunterricht haben, dass der Kraftbegriff im Alltag ein anderer ist als der Kraftbegriff, wie er eben bei Newton in den Newtonschen Axiomen festgelegt ist. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir im Alltag Kraft oft als Eigenschaften eines Gegenstandes verstehen. Also ein Körper hat Kraft, eine Person hat Kraft, oft wird Kraft auch mit etwas Lebendigem verbunden, während eben in der Physik Kraft eine Wechselwirkung zwischen Gegenständen oder Objekten ist. Also dieser Wechselwirkungscharakter betont wird. Und das hat eine sprachliche Komponente. Denn wenn ich Kraft als Eigenschaft formuliere, dann sage ich eben, ein Körper hat Kraft. Also die Formulierung hier, dieses Gewicht hat eine Gewichtskraft von einem Newton, das wäre eben eigentlich eine Formulierung, die stärker diese Alltagsvorstellung von Kraft betont, während eigentlich die physikalisch präzise Formulierung wäre, Auf dieses Gewicht wirkt eine Gewichtskraft der Erde oder eine Gravitationskraft der Erde von einem Newton. Und das ist natürlich eine Formulierung, die ein Schüler so normalerweise nicht formulieren würde. Zeigt aber auch, dass wir eben hier jetzt zwei unterschiedliche Metaphern haben. Einmal die Besitzmetapher, einmal die Wechselwirkungsmetapher in unterschiedlichen Sprachsphären. Und das heißt, diese beiden Sprachsphären sind nicht miteinander kompatibel. Und die Aufgabe des Physikunterrichts ist sozusagen, diese Brücke zu schlagen, also diese Vermittlung zwischen Alltagssprache und Fachsprache. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das eine ist sozusagen diese permanente Konfrontation dieser beiden Sprachregister, damit man sich dieser Sprache auch bewusst wird. Und diese Bewusstmachung bedeutet dann eben auch Metakommunikation über Sprache. Das heißt, man soll im Physikunterricht auch darüber sprechen oder sollte es zumindest, welche Bedeutung die Sprache eben auch hat. Die Alltagssprache mit ihrem Wert und auch die Fachsprache mit ihrem eigenen Wert. Und nicht gar kann ich so eine Wertungigkeit aufstellen, wie die Fachsprache ist die bessere oder die schlechtere. Jetzt komme ich nochmal auf die Schulbücher zurück. Schulbücher sind natürlich primär in Fachsprache formuliert und oft auch zu sehr in Fachsprache formuliert und müssen natürlich dann übersetzt werden in die Alltagssprache. Oft sind Schulbuchtexte auch viel zu lang. Das wissen wir auch aus Lesestudien, dass eben die Texte zu umfangreich sind, dass sie eigentlich auch hätten kürzer, knapper gehalten werden können, auf das Wesentliche reduziert. Ein Problem dieser Schulbuchtexte ist auch, dass eben häufig sehr viele Fachbegriffe verwendet werden, die gar nicht notwendig werden, also dass man eher Fachbegriffe auch in ihrer Bedeutung umschreiben kann und ähnliches. Und das Entscheidende ist aber eben, dass die Lehrkraft diese Vermittlungsprozesse anstößt zwischen dem Schulbuchtext und der Sprache der Schüler sozusagen. Weil wir natürlich auch wollen, dass die Schülerinnen wiederum auch diese Fachsprache erwerben und bewusst in einen fachsprachlichen Gebrauch umschalten können, um damit auch in die richtigen Vorstellungen umschalten zu können.
Was bedeutet das aus Ihrer Sicht eben konkret didaktisch? Also sollte Sprache im Fach Physik wie eine Fremdsprache behandelt werden oder sollte man diese Dichotomie zwischen Alltagssprache und Fachsprache konkret thematisieren und wenn, an welcher Stelle im Unterrichtsprozess?
Also ich glaube nicht, dass es wirklich ein Sprachlernen im Sinne einer Fremdsprache ist, weil es geht nicht darum, Vokabeln zu lernen, sondern es geht darum, Bedeutung zu verstehen. Und das heißt eben, ja, Sprache explizit zum Gegenstand des Unterrichts zu machen, also über Sprache zu reflektieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn ich das jetzt so formuliere, was bedeutet das denn? Also ich komme nochmal zurück auf meine Formulierung mit dem, dieses Gewicht hat so und so viel Newton. Das ist durchaus eine Formulierung, die man auch so im Jargon im Unterricht als Lehrkraft verwendet, die man zum Teil vielleicht sogar in Lehrbüchern findet, die aber eben ja fachlich nicht korrekt ist. Und darüber muss man sich eben unterhalten. Was bedeutet das denn? Und was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Wechselwirkung habe? Dann muss ich ja immer zwei Körper nennen, zwischen denen diese Wechselwirkung besteht. Und die Kraft gehört gar nicht zu einem von den beiden, sondern sie besteht zwischen den beiden Körpern. Und da merkt man plötzlich, dass man eben ja andere Formulierungen verwenden muss. Und darüber zu reflektieren, was das bedeutet, ja, also diese Formulierung, ein Körper hat Kraft. Das ist sozusagen das, was im Unterricht passieren muss. Also explizit über sprachliche Bedeutung zu reden. Und so wird Fachsprache eben dann auch entwickelt. Ja, dieses explizit machen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Deswegen sprechen wir auch lieber von sprachexpliziten als von sprachsensiblem Unterricht, weil es nicht nur darum geht, sozusagen auf Sprache zu achten, sondern eben auch Sprache bewusst zu machen.
Was bedeutet das für Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht Deutsch als Muttersprache haben? Das ist ja noch eine besondere Herausforderung.
Genau. Ich habe mich momentan erstmal auf den Teil bezogen, wo es darum geht, eine Fachsprache zu entwickeln, die einhergeht mit auch mit einem Fachkonzept, also einem Verstehen der Fachkonzepte. Das ist vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler natürlich schwierig, die Deutsch nicht als Erstsprache haben, sondern auch eher noch im Deutscherwerb sind. Und das ist ja das, was unter dem Motto Sprachförderung in allen Fächern auch sehr bekannt geworden ist und auch im Physikunterricht natürlich eine Rolle spielt. Man kann das aber durchaus kombinieren. Der Vorteil des Physikunterrichts oder des Fachunterrichts ist ja, dass es Situationen gibt, in denen eben man etwas ausdrücken will, wo ein Ausdrucksbedarf ist. Und diese Situationen entstehen ja völlig natürlich. Also wenn ich ein Experiment mache und ich will jetzt diese Beobachtung beschreiben, dann muss ich mich ja in irgendeiner Form ausdrücken können. Und das sind authentische Beobachtungen, weil es eben um den Kern des Unterrichts dabei geht. Im Deutschunterricht hat man eben oft das Problem, dass man eher künstliche Lerngelegenheiten schafft. Also zum Beispiel, wir haben da eine Studie gemacht, da ging es um Schreibförderung, wo dann eben zur Beschreibung von Abläufen eine Bauanleitung quasi vorgegeben war oder etwas vorgemacht wurde, wie etwas gebaut wurde. Dann sollte dazu eben eine Vorgangsbeschreibung erstellt werden. Wobei aber dieses Bauobjekt irgendwie ja gar nicht so wichtig war. Es war sozusagen sekundär und es war eine eher na, künstlich geschaffene Beschreibungssituation, während dagegen im Physikunterricht man eben ja dieses Experiment gemacht hat und jetzt muss ja tatsächlich gesagt werden, was wir gesehen haben. Das ist halt so eine sehr natürliche Beschreibungssituation. Und das ist eben eine Chance auch des Fachunterrichts, solche Lerngelegenheiten auch zu bieten für Sprachentwicklung im Basissinne. Also auch für Schülerinnen und Schüler, die eben noch nicht so gut im Deutschen sind, dass sie eben da auch elementare Sprachfähigkeiten entwickeln, die angekoppelt sind, aber eben natürlich auch an den fachlichen Ausdruckswillen. Da bewegt man sich natürlich auf einer anderen Ebene als auf dieser ganz abstrakten Bildungssprache. Aber es ist eigentlich eine Aufgabe für alle Schülerinnen und Schüler. Das zeigt die Forschung auch, dass eben die Entwicklung von Bildungssprache, also dieser konzeptionell schriftlichen Sprache, eigentlich eine Aufgabe ist für alle Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe und Oberstufe. Und das sieht man auch in Schreibprodukten. Also der klassische Fall ist, wenn man in die Oberstufe geht und zum Beispiel in Physik dann die ersten Klausuren geschrieben werden, das passiert ja in der Mittelstufe nicht, dann sieht man oft, dass mündlich sehr gute Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben, sich dann doch so auszudrücken, dass das eben auch gut verständlich ist. Das eben vorzubereiten, das ist auch eine Aufgabe des Physikunterrichts und der hilft auch Schülerinnen und Schülern, die eben Deutsch nicht als Erstsprache haben.
Sehen Sie denn dabei auch eventuell die Gefahr, dass Physikunterricht eine sehr starke Dominanz bekommen könnte, zu einem reinen Sprachunterricht zu werden?
Nee, eigentlich nicht, weil ja das fachliche Interesse immer noch im Vordergrund steht. Das ist ja die Motivation, um über die Sprache zu reden. Wir wollen jetzt hier diese Beobachtung gut beschreiben. Wie können wir das denn jetzt tun? Ja, und welche dieser Formulierungen erfasst jetzt diese Beobachtung besser? Das ist ja der Anlass. Also wir wollen schon über fachliche Inhalte reden. Und es geht also nicht darum, Sprachmuster oder dergleichen einzutrainieren. Also man sieht das manchmal dann eben auch, dass Sprachmuster, die eigentlich eher eine Hilfestellung sein sollen, zu absolut gesetzt werden. Also Beobachtungen werden nur als Wenn-Dann-Sätze formuliert zum Beispiel. Das halte ich nicht für richtig. Also die Sprache ist ja sehr vielfältig in ihren Ausdrucksmöglichkeiten und ich würde es also nicht auf solche Phrasen reduzieren wollen. Das wäre dann sicherlich Sprachunterricht. Im engeren Sinne, das halte ich nicht für richtig. Es ist auch die Frage, ob ich Grammatik im Unterricht, also ich würde keine Grammatik im engeren Sinne im Physikunterricht besprechen oder Rechtschreibung. Das korrigiere ich, das merke ich natürlich auch an, aber das wäre kein Kernelement, was ich jetzt im Physikunterricht wirklich thematisieren würde, Rechtschreibregeln oder Grammatikregeln. Das geht en passant vielleicht mal, dass man sie merkt, aber ich würde sie nie, also in eine Übungsphase zu solchen Sprachregeln machen. Das, glaube ich, ist für den Physikunterricht nicht angemessen. Das fachliche Ziel muss im Kern stehen und wir nutzen die Sprache und bilden die Sprache eben, damit wir das fachliche Ziel besser erreichen.
Wir kommen dann jetzt zu einer Rubrik, die wir Dreisatz nennen. Das heißt, wir geben Ihnen einen Satzanfang und Sie vervollständigen ihn bitte, damit wir Sie und auch Ihre Einstellung zum Physikunterricht noch ein bisschen besser kennenlernen können. Sind Sie bereit?
Schauen wir mal.
Wenn ein Experiment im Physikunterricht mal wieder nicht klappt.
Dann hat das verschiedene Gründe. Erstmal muss man sich darüber unterhalten, was nicht klappt heißt. Es ist normal, dass wir Messunsicherheiten, Messungenauigkeiten haben und deswegen die idealen Werte nicht so eins zu eins reproduzieren. Und das ist ja auch durchaus eine Lerngelegenheit, mit Schülerinnen und Schülern darüber zu reden, weil das ein Teil der naturwissenschaftlichen Erkenntnismethode ist, was es eben bedeutet, ein Ergebnis zu reproduzieren. Ansonsten natürlich eine Frage auch der Unterrichtsvorbereitung. Ich hatte ja schon gesagt, mein Mittelstufenunterricht war eher mittelmäßig, weil er nämlich genau so ablief, dass die Lehrkraft am Anfang der Stunde reinkam und sagte, so, welches Experiment machen wir denn heute? Dann wurde das Experiment im Unterricht aufgebaut, hat dann häufig nicht funktioniert. Und das hat mich dazu bewogen zu sagen, nein, so werde ich es nie machen. Ich werde, wenn ich in den Unterricht gehe, die Experimente vorher aufgebaut haben. Ich weiß, dass sie funktionieren. Da kann immer noch was schief gehen, natürlich. Aber das ist natürlich auch da an der Stelle eine Frage der Vorbereitung, die aber, und das muss man mal ganz deutlich sagen, Physiklehrkräfte auch zusätzlich belastet, weil sie eben nicht nur den Unterricht zu Hause am Schreibtisch sozusagen vorbereiten kann, sondern die verbringt auch sehr viel Zeit in der Sammlung, um Experimente aufzubauen und funktionsfähig zu machen.
Begeisterung für das Fach Physik wecke ich am besten?
Das ist jetzt eine Frage der Motivation. Da gibt es ja durchaus so etwas wie die Selbstbestimmungstheorie, die eben sagt, dass Autonomie erleben, aber auch vor allen Dingen Kompetenz erleben ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass sich Schülerinnen und Schüler im Physikunterricht auch als erfolgreich erleben. Und das ist etwas, was wir vielleicht oft nicht erreichen, weil wir in unserem Niveau vielleicht auch doch zu hoch sind, weil wir vielleicht auch zu viel Stoff im Unterricht vermitteln wollen, was einfach gar nicht machbar ist. Wir lassen einen Großteil unserer Schülerinnen und Schüler im Physikunterricht, glaube ich, links liegen. Und das ist eben schlecht. Wir sollten also versuchen, allen Schülerinnen und Schülern so weit zu helfen, dass sie kleine Erfolge im Unterricht feiern oder auch große Erfolge und eben dieses Feiern von Erkenntnissen. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Das schafft, glaube ich, Motivation, dass man eben nicht da sitzt und sagt, Physik verstehe ich nicht, sondern dass man eben auch da erkennt, ich kann auch was dazu beitragen. Und da finde ich auch wieder dieses Lernen durch Eigenerfahrung sehr wichtig, weil Erfahrungen zu beschreiben, die man selber originär gemacht hat, das kann ja eigentlich jeder. Und das setzt auch noch gar nicht so großes Vorwissen voraus. Und das sind zum Beispiel auch so Erfolge, wenn man sagen kann, das hast du wunderbar beschrieben, aber auch eben durch Übungsphasen Schüler Sicherheit zu geben. Wir haben auch das Problem, dass aufgrund der Stofffülle wir im Unterricht zu wenig Zeit haben, um intensiv zu üben. Und wenn das eben nicht passiert, dann fühlen sich Schülerinnen und Schüler eben nicht kompetent. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, was wir momentan im Physikunterricht haben.
Zu den größten Herausforderungen einer Physiklehrkraft gehört,
Ja, die Veränderung in den Medien. Ich glaube, und da gucken wir vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen, wie sich Physikunterricht verändern könnte oder müsste. Was sich verändert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist, dass die Schule nicht mehr das Vermittlungsmonopol hat. Und damit auch so ein lineares Lernen, wie wir das vor allen Dingen in so einem gut strukturierten Fach wie Physik immer gewohnt waren, wo ein Baustein auf dem anderen aufbaut, so kaum mehr möglich ist, weil die Schülerinnen und Schüler viele Eindrücke aus unterschiedlichsten Lernquellen mit einbringen und Unterricht eben nicht mehr so aufgebaut sein kann, wie er früher vielleicht war. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich im Physikunterricht wegkommen von dem Vermitteln im klassischen Sinne stärker zu einem ja, Umgehen mit Informationen, ein die Schülerinnen und Schüler also anleiten, Informationen zu interpretieren, zu bewerten. Da sind wir wieder im Bereich der Bewertungskompetenz. Denn wir haben so eine Vielfalt von Informationen und das ist der Alltag von Schülerinnen und Schülern, dass sie eben diese Informationsflut bewältigen müssen. Und da muss der Physikunterricht, glaube ich, mehr Hilfestellung geben. Dieses Lehrgangsmäßige, das wird zunehmend von Schülerinnen und Schülern, so ist mein Eindruck, als nicht mehr adäquat empfunden. Auch so nach dem Motto, im Unterricht, da machen wir Dinge, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir momentan stehen. Und dann natürlich die digitalen Medien, die einerseits eine Ablenkung, aber auch eine Chance sind, wo man auch noch nicht weiß, wie man das eben optimal in den Unterricht integrieren kann.
Wir haben über Ihre eigenen Schulerfahrungen gesprochen und über einige grundlegende Aspekte der Gestaltung des Physikunterrichts. Zum Schluss möchten wir noch einmal auf einige Grundsatzfragen kommen und den Blick nach vorn richten. Sie hatten das gerade auch schon kurz angesprochen. Wie lassen sich aktuelle Forschungsergebnisse zur didaktischen Gestaltung des Physikunterrichts konkret in die Unterrichtspraxis übersetzen? Also welche Chancen, welche Schwierigkeiten sehen Sie dabei?
Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Wir haben empirische Studien, häufig aus der Lernpsychologie oder eben aus Laborstudien, dass Ergebnisse, die ja, Zusammenhänge in irgendeiner Form aufzeigen, die aber naja, im Feld, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, eben so klar nicht mehr auftreten. Unterricht ist multikomplex und das heißt, es gibt unterschiedlichste Parameter, die zu gutem Unterricht beitragen. Und man kann eben nur sagen, das ist ein Beitrag zu gutem Unterricht. Und diese Effekte, die wir eben aus der empirischen Lernforschung kennen und auch aus der fachdidaktischen empirischen Forschung, wenn sie als Laborstudien gemacht sind, die lassen sich eben nicht so direkt im Schulunterricht nachweisen und sie werden im Schulunterricht auch vielleicht nicht so direkt wahrgenommen. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme des Transfers von Forschungsergebnissen in die Praxis. Und ja, das zweite Problem ist natürlich auch, dass man, so habe ich es auch selbst als Lehrkraft damals erlebt, wenn man neu an eine Schule kommt, dann muss man sich natürlich auch erstmal in diesem System Schule orientieren und auch eingliedern. Man kann ja nicht alles revolutionieren. Und das heißt, Veränderungen passieren eben auch nur in kleinen Schritten. Und man muss sich eben auch Freiheiten nehmen und sehr reflektieren, was man tut. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Schülerinnen und Schüler beobachten in ihren Erfolgen, in ihren Motivationen und versuchen dann da aus eben aus diesem Feedback, was wir bei Schülerinnen und Schülern erreichen im Unterricht, zu lernen. Jetzt rede ich aus der Perspektive einer Lehrkraft, wie ich schrittweise meinen Unterricht besser machen kann. Aber das eben auch theoriebasiert zu tun. Also auch mal zu schauen, was sind denn aktuelle Ansätze und Forschungsergebnisse in der Fachdidaktik und inwieweit kann ich sie in meinem Unterricht auch ausprobieren. Und das, glaube ich, so ein forschungsorientiertes Entwickeln des Unterrichts, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber eben auch diese permanente Unterrichtsentwicklung, also auch immer wieder zu sagen, ja, ich muss schauen, wie ich meinen Unterricht verbessern kann und das eben auch durch Beobachtung zu evaluieren und zu korrigieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, den Lehrkräfte durchführen können.
Die Frage, was guter Physikunterricht ist, interessiert ja alle Physikerinnen und Physiker, die in der Schule tätig sind. Was ist denn für Sie in drei Schlagworten guter Physikunterricht?
Verständnisorientiert und damit auch kompetenzorientiert, sinnstiftend. Also den Schülerinnen und Schülern muss die Relevanz der Inhalte des Faches bewusst werden, warum es sinnvoll ist, dass wir darüber nachdenken, dass wir dieses tun, dass wir jenes lernen und Kompetenz erleben. Das halte ich, habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Also dass Schülerinnen und Schüler den Unterricht als wertvoll erleben und nicht als etwas, was für sie unverständlich bleibt und schwer, was man aber auch fürs Leben eigentlich nicht braucht.
Sie hatten gerade in der Dreisatzrubrik schon angesprochen, wie Physikunterricht in der Zukunft aussehen könnte und was zu den zukünftigen Herausforderungen zählt. Wie wird sich denn der Physikunterricht Ihrer Meinung nach in den kommenden 10 Jahren weiterentwickeln? Können Sie das abschließend skizzieren?
Das ist keine einfache Frage. Wie ich schon sagte, wir haben jetzt zum Beispiel mit ChatGPT, also mit Sprach-KI, neue Tools bekommen, die die Standardhausaufgaben und auch die Oberstufenklausuren im Prinzip lösen können. Das heißt, wir haben da ein Werkzeug bekommen, was Schülerinnen und Schülern enorm helfen kann im Lernprozess, was andererseits aber die Frage natürlich auch aufwirft, was muss man denn eigentlich noch lernen, wenn man doch so ein Tool auch fragen kann? Und ich glaube, die große Veränderung ist tatsächlich, dass wir eben zum Bewerten der Informationen übergehen müssen. Das heißt, wenn wir eine Anfrage zum Beispiel an ChatGPT stellen, dann kriegen wir da eine hervorragende Antwort, können uns aber nicht sicher sein, ob diese Antwort auch wirklich richtig ist. Und das zu überprüfen, also die Richtigkeit von Informationen, Thema Fake News, das ist, glaube ich, eine wichtige Kompetenz, die wir stärker im Unterricht jetzt fördern müssen. Und natürlich, also weniger wirklich einzelne Inhalte als das naturwissenschaftliche Denken. Physikunterricht ist ja deshalb ein allgemeinbildendes Fach in der Schule, weil es darum geht, eben eine naturwissenschaftliche Perspektive auf die Welt zu entwickeln, also eine Weltsicht zu vermitteln. Es geht gar nicht so sehr um die vielen Inhalte, sondern es geht erstmal grundsätzlich darum, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich zu denken, denken zu lernen und so eben auch mit Informationen umzugehen. Also Informationen zu hinterfragen, Informationen zu überprüfen, Hypothesen zu bilden, Hypothesen zu verwerfen, zu wissen, dass es keine wirklich gesicherte Erkenntnis gibt, sondern dass wir uns versuchen, eben der Wahrheit anzunähern. Aber die Wahrheit als solche werden wir niemals behaupten können, dass es möglicherweise auch konkurrierende Ansichten gibt, sodass man darüber eben auch zwar trefflich streiten, aber eben so miteinander streiten kann, dass man sich trotzdem wertschätzt. Das sind ja alles Dinge, die zum naturwissenschaftlichen Diskurs gehören. Und das sind eigentlich auch die Dinge, die eben den allgemeinbildenden Physikunterricht ausmachen sollten, als Teil eben der individuellen Entwicklung und auch als Teil eben der gesellschaftlichen Bedeutung, die Physikunterricht haben kann. Und da muss, glaube ich, Physikunterricht stärker hin. Und solche modernen Tools wie ChatGPT können einem dabei helfen, weil sie eben einen einerseits entlasten, die richtigen Informationen zu finden oder die Lösung für Probleme zu finden. Weil man kriegt ja die Vorschläge und man kann jetzt eben fragen, wie gehe ich damit um und wie können wir das prüfen? Man kann also sozusagen die Fragen der Erkenntnisse, der Erkenntnisgewinnung viel stärker in den Vordergrund stellen. Und das, denke ich, ist eine Chance, die wir auch haben.
Wir haben heute einiges darüber erfahren, wie eine durchdachte Lernschrittabfolge dazu beitragen kann, den Physikunterricht zu strukturieren und auch, wie wichtig die Reflexion von Sprache für den Unterricht ist, auch wenn Physik natürlich weit mehr umfasst als nur die sprachliche Vermittlung. Und dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Krabbe. Das war ein spannendes Gespräch und wir haben viele interessante Einblicke bekommen.
Vielen Dank auch von mir für die praktischen Ideen und Impulse und für das Teilen Ihrer Sicht auf die neueren fachdidaktischen Entwicklungen im Fach Physik. Auf Wiedersehen.
Ja, vielen Dank auch. Auf Wiedersehen.
Weiterführende Hinweise ausgehend von unserem Gespräch finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Mailen Sie bitte an transfer@qua-lis.nrw.de.
Hören Sie auch gerne in unser Podcast-Angebot Studiencheck – Schulforschung auf den Punkt rein. Dort stellen wir aktuelle empirische Studien vor und diskutieren sie mit den Forschenden. Es verabschieden sich Johanna Gesang
und Oliver Geister.
Auf Wiederhören.